Ich glaube, das Expertentum heute unterschätzt wird, sagt die zweifache Verlagsautorin Kaya Andrea Otto und ergänzt: Wer bin ich, dass ich denke, ich weiß es besser, als wir über Kooperationen mit Buchverlagen und anderen Profis aus der Branche sprechen? Für ihre Bücher »Du bist die Antwort auf deine Fragen« und »Spiritual Feminist« hat Kaya sich nicht nur intensiv mit dem Format Buch auseinandergesetzt, sie hat sogar Menschen in Buchhandlungen beobachtet und ihren Anspruch an ihre Werke vorab genau definiert. Warum sie nie einen klassischen Ratgeber schreiben wollte, warum Meditationen zum Download nicht diskutierbar waren und welche enorm positiven Auswirkungen ihre Bücher auf ihr Business haben, hat sie mir für diese Podcast-Folge verraten. Und neben tiefen Einblicken, wie geerdet eine hochspirituelle Frau gehaltvolle Bücher schreibt, die lange nach Erscheinen übrigens noch berührende Rückmeldungen an die Autoren zur Folge haben, gibt es in diesem Talk einen unfassbar emotionalen Appell an alle Frauen, die noch zweifeln, ob sie überhaupt in der Lage sind, ein Buch zu schreiben. Ich wünsche dir viel Freude mit meinem Gespräch mit Kaya Andrea Otto hier im Podcast Sichtbar mit Expertenbuch.
Sichtbar mit Expertenbuch. Schreiben, publizieren, Kunden gewinnen. Ein Podcast für Unternehmerinnen und Coaches. Von und mit Buchmentorin Angela Löhr.
Liebe Kaya, du gehörst für mich zu den Menschen, bei denen ich mir auch gut 10 Jahre vor deinem ersten Buch schon hätte vorstellen können, dass du ein Buch schreibst.
Das ist ein großes Kompliment. Das finde ich schön.
Hast du damals auch schon mal dran gedacht oder war das so noch gar nicht auf dem Zettel?
Also ich bin zum Buchschreiben deswegen gekommen, oder andersrum, als ich damals angefangen habe, das ist jetzt schon, ich glaube, 15 Jahre her, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Und da gab es in meiner Blase, in meiner Branche, damals war Hay House der große Verlag, wo alle irgendwie Selbsthilfebücher rausgekommen sind, wo die großen amerikanischen Self-Help-Autoren irgendwie waren. Und da habe ich gedacht, oh, wenn ich irgendwann mal bei Hay House ein Buch hätte, ne, das wäre mega. So, und das war, diese Idee war also immer da. Und auch, weil damals auch schon klar war, also wer ein Buch geschrieben hat, das war so der Ritterschlag oder der Ritterinnenschlag. Und von daher gab es sozusagen vor 10 Jahren sicherlich auch schon die Idee, ein Buch zu schreiben. Ich glaube, vor 10 Jahren war ich noch nicht an dem Punkt, wo ich hätte genau gewusst, worüber ich schreiben wollen würde.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Worüber wäre dieses Buch wohl? Es wäre mit Sicherheit ein anderes geworden als jetzt dein erstes oder auch dein zweites, wo wir gleich drüber sprechen werden.
Ich glaube, wenn ich damals eins geschrieben hätte, wäre es ein anderes Thema gewesen. Es wäre sicher um Frauenzirkel gegangen, Arbeit mit Frauen, Frauenthemen. Jetzt kann man sagen, das sind die Bücher jetzt ja auch. Aber wo ich war, die Themen, die für mich da wichtig waren, waren andere. Es wäre, glaube ich, eher ein Anleitungsbuch geworden für, wie mache ich die Dinge, die ich damals gemacht habe.
Also eher so ein klassischer Ratgeber. Mhm. Deine Bücher sind jetzt kein Ratgeber, sondern wie bezeichnest du deine Bücher? Sind Sachbücher?
Ja, also ich glaube, sie sind unter Sachbücher abgespeichert. Ich würde sie eher als inspirierende Begleiter bezeichnen. Mhm. Also ich habe von vornherein gesagt, ich will kein Selbsthilfebuch schreiben, weil ich diese klassischen Selbsthilfebücher, was ich bei ganz vielen sehe, ist, dass die Leute so die ersten paar Seiten lesen und dann werden die hingelegt, weil die uns ganz oft sagen, was du nicht hast, was dir fehlt, wo du noch hin musst. Und dann wenden wir dir diese Dinge an. Und dann ist es aber nicht ganz so oder es funktioniert nicht richtig so. Und ich, also weil ich vorher auch mit vielen Leuten nochmal geredet habe und gemerkt habe, so auch für mich, viele Selbsthilfebücher wurden zu Selbstfrustbüchern so ein bisschen. Mhm. Weil ich das Gefühl hatte, ja, du erzählst mir jetzt deinen Prozess, aber du nimmst mich nicht richtig mit. Das hat natürlich Jahre gedauert, bis ich das selber für mich auch gescheckt habe, aber das war so für mich, wo ich irgendwann wirklich an dieser Selbsthilfe-Ecke vorbeigegangen bin und eher zur Philosophie gegangen bin oder wirklich zu ganz praktischen 1, 2, 3 Anleitungsbüchern, wie baue ich was auf. Und von daher war für mich der Ansatz, sie sind zwar in der Kategorie Sachbuch und ich glaube auch Selbsthilfebuch gelistet, aber für mich war es eher, ich möchte dir eine Inspiration mitgeben und mit der kannst du machen, was du möchtest. Egal, wo du an der Stelle in dem Buch auch aufhörst, weil wir wissen auch, die meisten Bücher werden nicht bis zum Ende gelesen. wo ich auch schon überlegt hatte, so baue ich in meinem Buch irgendwas ein, um zu gucken, wer schafft es bis dahin. dass mein Wunsch war, ich möchte, dass du überall in dieses Buch reingucken kannst und was mitnehmen kannst. Natürlich sind die logisch aufgebaut und gleichzeitig, ich möchte Bücher schreiben, die bis zum Ende gelesen werden.
Was hast du für Feedback bekommen? Lesen die Menschen deine Bücher bis zum Ende?
Das Interessante ist, bei dem einen Buch habe ich dafür gesorgt, dass sie auf jeden Fall am Ende reingucken, weil das ein Buch ist mit eingesprochenen Meditationen, also Reisen, weil das auch mir wichtig war. Ich fand es immer ganz schwierig, wenn du sagst, so und jetzt schließt du die Augen, jetzt machst du das und das. Und ich denke mir, so kann ich nicht, weil ich muss ja lesen, was in deinem Buch steht, damit ich das machen kann. Und es gibt auch Arbeitsblätter, die man sich runterladen kann. Also es gibt einen Link weiter hinten im Buch.
Ah, sehr gut. Und das hat zweierlei Gründe, nehme ich mal an. Zum einen, dass du gesagt hast, das ist jetzt was, was die Leser wirklich weiterbringt, was natürlich genial ist in der heutigen vernetzten Welt, dass man das wunderbar machen kann und wirklich in die Bücher reinsetzen kann. Und zum Zweiten wahrscheinlich auch, dass die Menschen auch weiter zu dir kommen, in dein Universum, in dein Angebotsuniversum vordringen.
Ja, also es ist einfach, weil du wirklich, also für mich war das Ding, ich möchte dir was Praktisches mitgeben, was mir oft einfach in den klassischen Selbsthilfebüchern gefehlt hat damals. Und da gab es ja auch schon Internet und auch schon die Möglichkeit. Man hätte, wenn man gewollt hätte, wäre alles möglich gewesen, aber man hat es einfach nicht gemacht. Und für mich war das wirklich dieses, ich möchte, dass du meine Stimme hörst. Ich möchte, dass ich schon mal in dein Leben mit reingehen kann. Ich möchte, dass du ein Gefühl dafür bekommst, wie ist es, wenn Kaya mich durch einen Prozess begleitet. Um dann zu sagen, das finde ich gut, davon möchte ich mehr. Weil meine Arbeit eben viel auch über was ich sage und wie ich mit dir bin ist. Ne? Also es ist, wenn wir jetzt das Buch nehmen, Instagram ist zum Beispiel mein Social-Media-Kanal, eben weil ich da sichtbar bin und die Leute ein Gefühl für mich bekommen können. Und dieses Einsprechen ist für mich auch, du hörst mich. Also es gibt ja auch bei dem ersten Buch auch das Ganze als Hörbuch. Aber du hörst mich in der Meditation und wenn du da mit deinen ausgedruckten Worksheets sitzt, wenn du das so möchtest, mit diesen Arbeitsblättern, kannst du natürlich auch online machen, dann gehst du nochmal ganz anders in einen Prozess, der deiner ist losgelöst von dem Buch, gleichzeitig von mir initiiert. Und das war für mich so, wenn da jemand in seinem Tempo seinen positiven Moment hat, dann sagt er, ich guck mir das an, ich will, glaube ich, noch ein bisschen mehr.
War das ein Ansatz, den du in die Gespräche mit dem Verlag mitgebracht hast oder ist der Verlag darauf gekommen, weil so meiner Erfahrung nach sind das ja eher die Dinge, die wir, wenn wir mit einem Verlag verlegen, selbst ansprechen müssen, weil das so im Fall in der Verlagsdenke irgendwie noch nicht drin ist, so über das Buch hinaus dem Leser was zu bieten.
Ja, also das war für mich ganz klar, das war das erste Buch, in dem wir das gemacht haben, wenn ich das mache, wenn ich dort Sachen anleiten soll, dann muss das mit Sprache sein. Und das war ein kurzes Überlegen, kurzes, wie können wir das machen? Weil, wie gesagt, das Verlagsdenken einfach noch sehr viel traditioneller ist an vielen Stellen. Und ich habe drauf bestanden. Also auch mit den Arbeitsblättern habe ich drauf bestanden, weil ich persönlich, und ich weiß nicht, wie es den Zuhörern geht, aber ich persönlich mag das nicht, in meine Bücher reinzuschmieren. Mhm. So. Also weil ich mir denke, und deswegen auch die Intention bei dem Buch, vielleicht möchte ich in einem Jahr nochmal dahin zurück. Also es gibt so ein paar Bücher, ne, wo man dann nochmal reinguckt. Aber wenn ich dann da das stehen habe, was ich vor einem Jahr reingeschrieben habe, dann, also für mich funktioniert das nicht. Und da habe ich direkt gesagt, das sind zwei Sachen, die sind so essentiell für mich, damit dieses Buch, und das ist das, was ich meinte, mit Inspiration evergreen ist, dass ich in einem halben Jahr wieder rein, also das erste Buch, da geht es um das Thema an, dass ich sage, da kommt nochmal ein Thema hoch. Ich greife nochmal zu diesem Buch, ich gehe nochmal zu diesem Link, ich druck mir nochmal dieses Arbeitsblatt aus. Also im Prinzip ist es eigentlich ein Minikurs, also mehr als ein Minikurs, es ist ein sehr günstiger Kurs, den man immer wieder machen kann. Und das war das Anliegen für das erste Buch, ja.
Und du hast mit Arcana veröffentlicht. Arcana gehört zu Random House. Also großer Verlag und die haben sich aber problemlos auch darauf eingelassen. Aber das ist etwas, das werde ich immer wieder gefragt und da habe ich auch schon einige andere Geschichten gehört, dass es eben nicht so einfach ist, da auch Links in den Büchern unterzubringen. Mal abgesehen von dem Klassischen, was es natürlich irgendwie seit 15 Jahren oder so schon gibt, dass eine Seite ist, wenn Sie mehr über die Autorin erfahren wollen, wo dann so ein, zwei URLs abgedruckt sind.
Also was ich mit Arcana gemacht habe, es gibt diesen Link und auf diesem Link sind einfach alle Sachen hinterlegt. Also ist, glaube ich, auch, dass man so ein bisschen einfach guckt, nicht nur, wie will ich das haben, weil in meiner Welt hätte das natürlich alles ganz anders aussehen können, aber ich bin nun auch sehr tech-affin, so, und ich bin ja online seit 2014 unterwegs und bin deswegen ganz anders da verortet, sondern zu gucken, wie kann ich es auch für den Verlag so gestalten, dass es für den Verlag gut ist. Und es war möglich zu sagen, wir packen diesen einen Link am Ende rein, Der ist am Ende des Buches. Im Buch selber wird immer wieder erwähnt, an der Stelle gibt es den Link. Das heißt, wenn die Leute nicht brav weiterlesen, dann werden sie auch nie herausfinden, dass es diesen Link gibt, der am Ende des Buches ist. Und dort einfach ganz simpel die Sachen zum Download zu haben. Das heißt, auch für den Verlag war es dann nicht eine große Extraarbeit. Die mussten kein mega schickes Design, keine super Webseite irgendwie aufstellen, sondern es ist relativ simpel, da gehst du zum Download. Und das ist dann so. Und ich glaube, da so ein bisschen auch als Autor oder als Autorin in die Flexibilität zu gehen, das ist was, was es total hilfreich macht. QR-Codes zum Beispiel sind schon wieder eine ganz andere Geschichte, weil das Layout, das ist natürlich was, wo mein Herz höher schlägt, weil ich mir denke, cool, mit dem Handy und dann geht das. Und gleichzeitig, jetzt steht da ein Link drin, den kann jeder abtippen und dann hat man das. Das ist kein komplizierter Link.
Dann hat man das auch, ne? Also irgendeinen Kompromiss auf jeden Fall zu finden, wo man sagt, hier können wir dem Leser wirklich noch mehr Service bieten einfach. Weil ein Buch, und ich merke, du hast dir da viele Gedanken drüber gemacht, eben didaktisch anders aufgebaut sein muss, weil es ohne uns wirken muss, ohne uns als Coaches, als Mentoren, als Begleiter wirken muss und wirken soll. Und natürlich das Buch an sich ja auch schon einen Effekt haben soll. Ne? Also ein Buch soll ja nie nur so sein, dass, naja, und wenn du jetzt mehr willst, dann kommst du zu mir und dann kann ich dich begleiten. Sondern bitte lasst uns nur Bücher schreiben, die auch an sich als Produkt, als Buch schon wirklich was bewirken, ohne dass ich mir das zweite kaufen musste.
Ja, und das, also deswegen meine ich das, ne? Für mich war das so, dieser Teil meiner Arbeit ist jetzt draußen. Auch für mich war der Impuls, wenn du starten willst, dann kann ich im Zweifel auch sagen, kauf das Buch. Und dann hast du das. Und wenn jemand nie weitergeht als das Buch, dann ist das auch okay. Aber ich weiß, ein entscheidender Teil der Arbeit dessen, woran ich glaube, was ich glaube, was wichtig ist, ist schon mal da draußen. Und das wirklich immer auch zu sehen, auch die beiden Bücher sind ja sehr unterschiedlich. Und manchmal fragen mich Leute, welches soll ich denn zuerst lesen? Und dann sage ich immer, es gibt keine Reihenfolge, weil es genau das ist, was du auch gesagt hast. Ich will niemanden zwingen, Band 1, Band 2, Band 3 zu lesen. Es ist ja keine, ist ja kein Harry Potter Buch, wo dann nochmal, aber selbst bei Harry Potter, wenn wir jetzt Bücher denken, kann ich auch nur einen Teil lesen und ich bin absolut zufrieden. Ich kann sogar in den dritten Teil einsteigen und werde so in die Welt mitgenommen, dass mir gar nicht auffällt, dass ich eigentlich gar nicht ganz genau weiß, wie der eigentlich zu Harry Potter geworden ist.
Ja.
Und so ein Buch auch zu schreiben und zu kreieren, das war mir mit beiden Büchern total wichtig, dass die Menschen ganz unterschiedlich abholen können.
Du bist die Antwort auf deine Fragen, heißt dein erstes Buch. Warum war dieses Buch das erste Buch, das du geschrieben hast, auch wenn man mit deinem zweiten Buch anfangen könnte, bei dir zu lesen?
Weil, ich habe ja vorhin erzählt, ne, diese Idee, so oh, irgendwann schreibe ich ein Buch bei Hay House. Und es ist dann irgendwann zur Seite gekommen und dann war es im Jahre 2017, 18, ist ja alles schon ein bisschen her, dass sich im Herbst auf einmal 4 Verlage bei mir gemeldet haben, die mit mir ein Buch schreiben wollten. Also bei mir war der Prozess etwas andersrum, weil ich über mehrere Ecken sozusagen eingespielt wurde. Und ich habe mich dann für Arcane entschieden, aus verschiedensten Gründen. Und die haben gesagt, wir würden gerne ein Buch schreiben. Und so ist dieses Buch das erste Buch geworden.
Ah, das heißt, die Anfragen von den anderen Verlagen, wäre es dann vielleicht ein anderes Thema geworden?
Es hätte sich sicherlich ein bisschen anders gestalten können. Also es ist auch bei dem Buch in aller Transparenz, bei dem ersten Buch, ich hätte es, wenn ich es vollkommen allein geschrieben hätte, anders geschrieben. Und jetzt war der Verlag gesagt, diese Themen, das ist uns wichtig, das möchten wir gerne. Und ich habe die bewusste Entscheidung getroffen, ich möchte mit Random House schreiben und ich möchte mit Arcana schreiben, weil Arcana in meiner Branche ein total anerkannter Verlag ist, weil Arcana eben das Random House Netzwerk hat, weil ich auch mit ein, zwei Buchhändlern gesprochen habe und die gesagt haben, die Titel von dem Verlag, die landen schneller bei uns als Titel von anderen Verlagen. Also ich habe das dann sehr systematisch auch angegangen und, das muss man auch sagen, ich habe mit Arcana einfach echt die besten Gespräche gehabt. Also da ist jemand hierher gekommen, wir sind in Hamburg essen gegangen, wir haben uns kennengelernt, wir haben telefoniert miteinander und das haben die anderen nicht so sehr gemacht. Und da habe ich dann gedacht, okay, da gehe ich mit und dadurch gibt es halt auch diese zwei Elemente jetzt in dem Buch. Der erste Teil, wo es um das Thema Ahnen geht, der zweite um das Thema Finde deine Vision. Beides, also alles ist für mich total stimmig. Ich hätte das aus dem Bauch heraus, hätte ich diesen zweiten Teil nicht mit reingenommen. Für den Verlag war es ein Moment, wo der gesagt hat, wir würden das total gern kombinieren, weil wir glauben, dass es eine richtig gute Kombination ist, auch für die Leser. Und auch da wieder dieser Moment, Vertraue ich der Expertise der Experten oder sage ich, ich muss das jetzt so durchdrücken, wie ich das Gefühl habe, dass es richtig ist, die noch nie ein Buch geschrieben hat, die noch nie verlegt hat. Und da habe ich gesagt, genauso wie mit diesem Thema Link, ich vertraue dem Verlag, die wissen, was sie wollen, die kennen den Markt am besten und mein Ziel sollte es immer sein, dass möglichst viele Menschen mit diesem Buch erreicht werden. Und deswegen ist das Buch so entstanden, wie es dann entstanden ist. Und der Titel ist entstanden dadurch, auch interessant, weil sie den Satz auf meiner Seite gelesen haben, auf meiner Webseite. Und die haben sich natürlich angeguckt, was ich mache und haben dann gesagt, boah, dieser Satz, ne, der spuckt schon die ganze Zeit immer wieder rum. Was hältst du davon, wenn wir dem Buch diesen Titel geben?
Da hast du tolle Partner gehabt, sag ich mal so, wenn ich das höre. Da hast du wirklich tolle Partner gehabt. Also zum einen wollten die dich offensichtlich haben, unbedingt haben. Und es klingt auch nach einem wirklich guten, konstruktiven Miteinander. So dieses, du bist die fachliche Expertin, da sitzen die Verlagsexperten, also die, die sich wirklich mit dem Buchmarkt auskennen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als zu gucken, so was brauchen denn unsere Leser am dringendsten, wie werden denn Bücher wirklich erfolgreich? Und ihr habt euch aufeinander eingelassen, ihr seid aufeinander zugegangen.
Ja, und ich glaube auch, ich glaube, dass Expertentum unterschätzt wird, weil jeder meint, er kann alles. Weißt du, so wie wir auf der Hochzeit jetzt auch alle unsere Handyfotos machen und der arme Fotograf, der engagiert wurde, danach steht und sich denkt, Leute, so wie ne, in so ganz vielen, wir schneiden uns jetzt die Haare selber mit irgendwelchen Instagram-Videos und der Friseur guckt sich an und sagt, geht schon, aber ich sehe schon auch, dass du das mit der Haushaltsschere geschnitten hast. Und genau so ist es halt mit dem Buchmarkt. Natürlich kann ich selber ein Buch, also natürlich kann ich das machen. Nur wenn da jemand sitzt, der jahrelang Expertise mit Tausenden von Büchern hat, dann bin ich so an dem Punkt, wo ich mir denke, und da höre ich zu. Genauso wie ich von jemandem oder mir für jemand anders wünsche, wenn er mich nach meiner Expertise fragt, dass er mir zuhört. Und ich glaube, dass uns daran immer wieder zu erinnern, wir sind Experten in unserem Fach. Aber ich bin ja auch keine Expertin zum Beispiel, wenn ich jetzt als Autor denke, ich bin keine Expertin in Instagram, ich kriege das hin. Es gibt Menschen, die können das richtig gut und die wissen, warum sie das können. Und genauso gibt es Menschen, die können so richtig gut Bücher und die haben genau die richtigen Leute für das richtige Papier. Also auch mit dem zweiten Buch beispielsweise, die hatten das Papier schon gesichert, weil es ja diesen Papierkrise dann irgendwann auch gab.
Stimmt, ja.
So, da wäre ich überhaupt gar nicht drauf gekommen. Die haben gesagt, wir verschieben das Buch. Der Erscheinungstermin des ersten Buchs wurde, glaube ich, dreimal verschoben wegen der Pandemie. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir es trotzdem. So, nur weil die direkt gesagt haben, wir wollen dich eigentlich auf diese Messe bringen. Das ist nachher nicht passiert, weil Pandemie ist Pandemie so.
Ja.
Aber auch da, diese Expertise zu haben, diese Möglichkeit, das zu verschieben, nochmal genau zu gucken auch. Die haben auch gesagt, wir wollen dich in dieses Programm reinbringen, weil wir dich als Expertentitel neben diesen bestimmten Titeln in dieser Saison präsentieren wollen. Da wäre ich doch, also wer bin ich, dass ich mir denke, ich weiß es besser. Und dieses Aufeinander einlassen, ich glaube, das ist sowas, wo wir, wenn wir mit einem Verlag in Kontakt gehen und mit einem Verlag verlegen, auch den Verlag fordern dürfen. Manche Verlage machen das nicht so, das weiß ich. Aber durchaus die an ihre Expertise erinnern und zu sagen, ich bring meins, du bringst deins und dann können wir das Beste daraus kreieren.
Die Professionalität, ne? Also ich meine, das ist in allen Bereichen so, dass wir wirklich schauen, wie wir die meiste Professionalität einfach in das bringen, weil dann ist die Chance, dass es wirklich richtig erfolgreich ist, einfach auch am höchsten. Also was ich sehe bei einigen Autorinnen, die ich begleite, ist so die große Angst, so dass, wenn sie mit einem Verlag arbeiten, dass da alles zerredet wird und dass es am Ende dann nicht mehr das eigene Buch ist. Also ich habe das ja auch durch. Ich habe ja auch mein erstes Buch mit einem Verlag geschrieben, mit dem Trias Verlag. Und ich habe das ähnlich erlebt wie du. Das ist wirklich ein ganz wunderbarer, konstruktiver Ideenaustausch war und am Ende ist dann etwas entstanden, mit dem beide Seiten happy waren. Und so hat es dann eben auch funktioniert. So ist es auch erfolgreich geworden. Was nicht heißt im Umkehrschluss, dass es nur erfolgreich werden kann, wenn man mit einem Verlag arbeitet. Aber es gibt so immer wieder auch im ganzen Buchprozess Punkte, wo es wichtig ist, einfach mal mit einem Experten zu sprechen.
Und also um das zu sagen, wenn ich nicht mit einem Verlag arbeite, sollte ich mit jemandem wie dir arbeiten. Weißt du, also es gibt ja nicht nur Verlag, die kennen sich aus oder ich alleine und dann nicht, sondern es gibt genug Menschen, die dir helfen können, wie kann ich das richtige Buch schreiben? Was ist wichtig? Wie setze ich das auf? Wo sind die Experten, die mir das technisch richtig setzen können? Ne? Also das Layout und all diese Geschichten. Und ich glaube, dass wir in dieser Zeit, in der wir sind, weil alles so einfach verfügbar erscheint und ich kann das mal gerade machen, uns daran zu erinnern, das sind alles Handwerke oder Gewerke mal gewesen. So, nur weil die Technologie uns Sachen einfacher zugänglich macht. Ich sage immer, das Internet hat uns nicht mehr Wissen gebracht, nur mehr Informationen. Die Menschen, die dahinter sitzen, die haben das Wissen. Und ich glaube, das wirklich zu merken, es geht nicht darum, dass ich das Buch schreibe, was ich schreiben will, sondern, und das kann natürlich auch sein, also wenn jemand das hat, das ist auch okay. Mir ging es immer darum, dass ich ein Buch schreibe, was möglichst viele Menschen erreicht.
Und die richtigen Menschen erreichen.
Genau.
Finde ich auch. Also wirklich auch die richtigen. Dass es auch so aufgesetzt ist, dass es auch so vom Titel und vom Cover und vom Klappentext, das sind die ersten Berührungspunkte, wirklich die Menschen anspricht, für die es dann auch das liefert, was es verspricht.
Mhm. Ja, ganz wichtig.
Und ich muss gerade dran denken, wir kennen uns ja schon ziemlich lange, Kaya, und wir sind ja beide so aus diesem großen Kommunikations-Marketing-Bereich. Schon seit vielen, vielen Jahren dort unterwegs. Und erinnerst du dich noch an die Zeit, als die ersten Grafikprogramme herauskamen, wo dann die Menschen und Firmen und Unternehmer auf einmal Dinge selbst konnten und nicht mehr an die Agenturen abgegeben haben?
Ja, und all die selbst entwickelten Logos, die dann rausgekommen sind.
Und die Plakate und die Flyer und wo alle die aus der Branche waren, gesagt haben, ja, aua, das tut aber weh.
Und genau das ist es. Wir sehen das in jeder Branche. Und sich das bewusst zu machen, nur weil wir Sachen selber machen können, heißt es nicht, dass ich sie richtig gut mache. So. Und es ist okay, dass ich das für mich im Privat mache. Das ist okay, dass ich meine Instagram-Grafiken auf Canva mache. So. Wobei ich das auch lieber meine Assistentin machen lasse, weil die ein besseres Auge hat.
Ich finde, das ist alles eine Entscheidung.
So.
Es ist eine bewusste Entscheidung. Mache ich selber und dann mache ich Abstriche?
Ja.
Oder lasse ich es einen Profi machen? Ich muss natürlich auch den Profi finden, der dann auch, wo es dann auch matcht und wo ich dann auch sehe, okay, da kommt auch was richtig Gutes dabei raus. Aber es ist alles eine Entscheidung.
Das stimmt. Für mich war einfach diese Entscheidung, oder für mich würde sie auch, selbst wenn ich jetzt sage, das nächste Buch würde ich jetzt im Selbstverlag zum Beispiel machen, wäre immer die Entscheidung, das, was du gerade gesagt hast. Ich habe, dieses Buch steht irgendwo. 30 Sekunden max. Dass jemand sagt, ich nehme es mir oder ich nehme es mir nicht.
Höchstens.
Weißt du so? Deswegen max. Also wenn man da so guckt, also wenn ich überlege, manchmal liegen die ja so vor so einem auf dem Tisch und dann muss ich ja so gucken und entweder der greift zu oder der greift nicht zu. Ich bin nicht da. Ich kann nämlich erzählen, wie toll dieses Buch ist. Ich kann dieser Person nicht sagen, oh mein Gott, das wird dein Leben verändern. Nur das Cover und der Titel.
Ja, genau. Das ist das, was wirken muss.
Und da weiß ich, für mich, ja. Kann ich nicht.
Ja. Wenn wir jetzt schon bei dem Thema gute Bücher sind, wenn du dir so überlegst, du als Konsumentin, als Buchkäuferin, was würdest du sagen, was macht für dich so ein gutes Sachbuch oder einen guten Ratgeber aus?
Also ich habe dieses, ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere das auch, ich habe dieses Ding, ich gucke in die Bücher rein und ich lese immer das Ende. Also es gibt, ich weiß, es gibt einen bestimmten, ich habe mir das auch damals alles durchgelesen, wie viele Leute bis nach hinten gucken. Und auch das, ich habe das Ende extra so geschrieben, dass wenn ich das Ende lese, ich denke, boah, jetzt will ich wissen, wie sie da hingekommen ist. Also so, ne? Also
weil du weißt, dass du selbst so vorgehst.
Weil ich weiß, dass ich so vorgehe und ich wusste, ich habe wirklich im Buchläden gestanden und Leute beobachtet. Also ich bin halt so, ne? Wie die zu den Büchern greifen, wo die dann reingucken, gucken die in die Mitte. Also muss die Mitte stark sein, gucken die wirklich das Inhaltsverzeichnis, gucken sie am Ende. Und das macht für mich ein gutes Buch aus, wenn ich am Ende, gerade in so einem Sachbuch, eine Aussicht bekomme, wo ich sage, boah, mega, da will ich wirklich hin oder das nimmt mich mit oder die Vision, die da am Ende nochmal als Zusammenfassung steht, das finde ich gut. Das ist in dem Sinne ein gutes Sachbuch von, das nehme ich mit. Also marketingmäßig gesehen, das macht ein gutes Sachbuch aus. Das andere ist für mich, dass es ein Buch ist, was ich nicht nur einmal lese. Wenn es Bücher sind, die ich nur einmal lese, habe ich mir auch angewohnt, die kommen dann weg. Ein gutes Sachbuch bedeutet für mich, dass es den Moment gibt, in dem ich das verdaue und dann sage, jetzt gucke ich da nochmal nach. Das ist ein Sachbuch, wo ich meinen Stift rausnehme und was unterstreiche, weil die Gedanken teilweise nicht unbedingt komplex sind, aber mein Gehirn in dem Moment, wo ich gerade bin, so herausfordern, dass ich wieder was markieren muss. Und das bedeutet für mich halt auch, dass diese Bücher Und das ist eine Tendenz, die ich sehe. Ich habe immer das Gefühl, unsere Bücher werden so angenehm. Mhm. Die werden so ein bisschen smoother. Das wird alles so ein bisschen weicher.
So leichter verdaulich.
Genau, leichter verdaulich. Das interessiert mich als gutes Sachbuch nicht. Denn ich gebe lieber 20 Euro als 9 Euro aus für so ein gutes Sachbuch. Und dann lese ich das aber auch nochmal und greife dann nochmal in einem Jahr hin, weil ich weiß, da war diese Stelle, die ich unterstrichen habe. Ich habe dann auch diese Klebemarker, diese Babas nennt man die, glaube ich, die ja so rausgucken. Wo ich sage, Moment mal, wo ist das? Und sagen, genau das. Das macht für mich ein gutes Sachbuch aus. Nicht, dass ich das schnell durchlese, sondern dass es Dinge gibt, die in dem Sinne ein bisschen schwerer verdaulich sind, aber dafür nachhaltiger.
Sind Sachbücher für dich etwas so Dinge, die dich so immer über eine bestimmte Lebensphase begleiten und dann sind sie auch durch?
Ja und nein. Also es gibt so ein paar Bücher, die begleiten mich seit meiner Kindheit. Also aus der Bibliothek meiner Mutter sozusagen, aus dem Bücherregal meiner Mutter. Weil das hat, glaube ich, auch was mit der Qualität oder mit der Art und Weise, wie Bücher geschrieben werden, zu tun. Sowas gibt es nicht mehr.
Hast du ein Beispiel?
Das sind zum Beispiel, also was mir jetzt kommt, das ist ein totales Nischenbuch. Das ist irgendwie, wie hieß das denn nochmal genau? Die Wunde der Menstruation oder ich weiß gar nicht den Titel genau, ich kann das gerne nochmal nachgucken. Aber das ist so ein ganz kleines Büchlein. Und da geht es einfach wirklich, das ist Teil meiner Arbeit, ne? Geht es um Menarche, Menstruation und historische Kontexte. Und die sind aber so aufgearbeitet im Detail. Ich habe für dieses kleine Buch, da gucke ich immer noch rein und denke mir, krass, habe ich das schon mal gelesen? Weil da so viel Information ist, so viele Belege drin sind, weil es eben nicht um meine persönliche Geschichte nur geht, sondern weil da wirklich Gehalt drin ist. Und dieses Buch, das habe ich auch nie weggeschmissen, obwohl ich da nicht immer reingucken muss. Aber weil ich weiß, das ist so bedeutungsschwer sozusagen und dadurch, dass es so gut recherchiert ist, auch weiterhin gültig mit dem Wissensstand von mittlerweile ja 40 Jahren so ungefähr. Das ist für mich das sind so Bücher, die begleiten mich auf lange. Und ich habe gleichzeitig eben auch festgestellt, es gab eine Zeit, in der habe ich wahnsinnig viel Sachbücher und Selbsthilfebücher, so diese klassischen, gelesen. Und habe das festgestellt, jetzt auch, ich bin ja vor ein paar Jahren umgezogen, da ist fast nichts von mitgekommen. Weil die waren schön als Dekoration im Regal. Ich habe das alles so Regenbogenfarben gehabt, dafür waren die super. Aber gehaltvoll.
Und schön auch zum einen mal lesen und zum was mitnehmen und für den Moment, ne, das ist so das, was ich auch meine, so vielleicht für so eine bestimmte Phase, ob die jetzt kürzer oder länger ist, einmal dahingestellt. Ja. Und dann gibt man sie vielleicht auch weiter, ne? Ich meine, man kann ja Bücher auch weitergeben. Ist natürlich nicht unbedingt im Sinne des Autors, wenn wir über das Geld verdienen reden, aber gut, Geld verdient man mit Büchern sowieso jetzt nicht so viel.
Aber auch das, ne? Das ist zum Beispiel auch, warum ich gesagt habe, ne, mit den Arbeitsblättern, dass da keiner reinschmieren muss, dass du sie einfacher weitergeben kannst, weil natürlich, wenn du das erste Buch liest, du hast den Link, dann kannst du das Buch gerne weitergeben. Das ist das beste Marketing-Tool.
Das ist auch schön, wenn Bücher empfohlen werden, wenn sie weitergereicht werden.
Ja, also von daher, es gibt so ein paar Bücher, die trage ich seit Jahren mit mir mit. Und es gibt ganz viele Bücher. Jetzt bin ich aber auch jemand, der sehr einfach aussortieren kann und sehr schnell loslassen kann. Also das ist, glaube ich, auch wichtig für diejenigen, die zuhören, zu wissen, ich hänge ganz wenig an Dingen.
Und ich schließe daraus auch, dass du Bücher, Sachbücher, Ratgeber, Fachbücher auch als Printbücher kaufst. Oder hast du auch, du bist auch viel auf Reisen, bist du umgeswitcht auf den E-Reader?
Ich habe Bücher nur dann auf dem E-Reader, wenn ich sie auf Reisen mitnehme. Also bin jetzt zum Beispiel unterwegs und habe 3 Bücher dabei, von denen ich weiß, die will ich in der Zeit lesen. Ich schätze das am E-Reader, weil ich ja genauso markieren kann auch. Und was ich da richtig cool finde, ist, dass ich nachher mir dieses PDF extrahieren kann, wo alle meine markierten Textstellen erscheinen. Das heißt, ich kreiere mir ja selber meine eigene Zusammenfassung. Und das ist so, wenn ich das Gefühl habe, das ist so ein Buch, da möchte ich gerne sowas nachher haben, was ich dann auf dem Rechner habe oder was ich dann ausdrucken kann, um dann nochmal irgendwie drüber zu gehen. Dann finde ich mittlerweile teilweise sogar den E-Reader sexier. Aber nur dafür, wenn es um Sachbücher geht, nur dafür. Ansonsten mag ich das einfach, weil, und dann sind wir bei Gehirn und welche Bereiche angesprochen werden, ich merke, dass einfach mein System anders funktioniert, wenn ich Blatt in der Hand habe, wenn ich umblätter, wenn ich das Papier rascheln höre, wenn ich, es wird ein anderer Bereich im Gehirn angesprochen, das ist einfach so.
Ich mag ja auch das Haptische, also ich muss das auch sagen, ich klebe auch rein, ich unterstreiche auch. Und ich finde es auch schön, vor dem Bücherregal zu stehen und dann was rauszuziehen. Mensch, da war doch was, da hattest du doch was. Ich suche selten in meiner E-Bibliothek. Also ich lese Romane, lese ich auf den E-Readern fast nur noch. Mhm. Es sei denn, ich bekomme mal irgendwo eins geschenkt oder weitergereicht. Ansonsten sind die alle auf dem E-Reader und die Sachbücher habe ich tatsächlich in der Printversion. Aber wenn ich dann unterwegs bin, müssen dann tatsächlich auch ein paar davon mit.
Ja, und das ist das, wo ich mittlerweile gesagt habe, wenn ich merke, dass ich unterwegs bin, auf dem E-Reader das Buch lese, ich habe auch Bücher, die ich mir dann in echt sozusagen gekauft habe danach. Weil ich gesagt habe, das möchte ich jetzt nochmal haben. Aber wo ich auch wusste, das will ich nicht mit mir rumschleppen in der Zeit. Das ist so, und die Investition ist es mir dann auch wert. Also freue ich mich auch für den Autor oder die Autorin, wenn die es geschafft haben, mich so zu beeindrucken, begeistern, wie auch immer man das nennen möchte. Dann gebe ich auch gerne das Geld nochmal für die Printversion aus. Ja.
Ich finde das total schön zu sehen, dass du so in vielerlei Hinsicht aus neuen und alten Welten oder aus unterschiedlichen Welten die Dinge kombinierst. Und das bringt mich auch zu meiner nächsten Frage. Du bist eine spirituelle Frau. Ich glaube, so kann man das sagen. So, Kaya nickt, ich sag das mal.
Ja, Kaya nickt, ja.
Eine sehr spirituelle Frau. Dein zweites Buch heißt auch The Spiritual Feminist, wo ich mir immer die Zunge breche bei, obwohl ich den Titel total schön finde. Bevor wir mal erzählen, worum es in diesem Buch auch geht, habe ich die Frage an dich, wie deine Bücher entstanden sind, weil du ja, wie vorhin schon gesagt und wie man auch merkt, du auch sehr in der Marketing- und Kommunikationswelt zu Hause bist, in der Businesswelt zu Hause bist und trotzdem gerade dieses Spirituelle ja auch lehrst, auch weitergibst. Wie entstehen deine Bücher? Setzt du dich hin und das kommt von oben oder werden die klassisch konzipiert und dann unter Blut, Schweiß und vielleicht Tränen tatsächlich Seite für Seite geschrieben?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Also ich hatte ja das erste Beispiel, da war irgendwie klar, so in die Richtung geht's. Da war das erste Exposé, was ich abgegeben habe, ich mich hingesetzt und einfach mal fließen lassen, was mir so kommt. Und dann war es ein Hin- und Herspiel, bis wir dann auf sozusagen das Inhaltsverzeichnis gekommen sind, was ich dann jetzt füllen darf mit meinem Schreiben. Im Schreibprozess selber kann ich loslassen. Also es ist eher so, dass für mich das ist, ich kreiere mir immer eine Struktur, sehr irdisch, und in dieser Struktur kann ich dann sozusagen das fließen lassen, in Anführungsstrichen, oder einige Leute würden sagen channeln, so würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber weil ich sehr entspannt weiß, ich kann ja auch, ich bin ja die Expertin. Also ich glaube, das ist immer so das, ne? Und dann schreiben. Das erste Buch habe ich geschrieben, da bin ich wahnsinnig viel gereist. Zum Beispiel, das ist auf den Kanaren, in der Toskana, in Arizona, in Hamburg. Ich weiß gar nicht, wo ich überall war, als ich das erste Buch geschrieben habe. Das war vor der Pandemie, als es geschrieben wurde. Und es ist dann in der Pandemie sozusagen rausgekommen. Und das fand ich total flowy, könnte man sagen. Das war so für mich so, oh, jetzt setze ich mich hin und jetzt schreibe ich so ein bisschen was. Also das hatte sowas von, ich lasse das mal durchfließen, was kommt mir jetzt? Und es war auch nicht, dass ich das Kapitel für Kapitel systematisch geschrieben habe, sondern immer, wo mir dann sowas kam. Und gleichzeitig gab es da auch, also das ist auch für die Zuhörer, glaube ich, interessant, ganz viel Material, den ja auf dich zurückgreifen kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch nochmal immer sich da das nicht das Rad neu erfinden zu müssen, sondern ich habe ganz viel Copy-Paste gemacht und dann umformuliert. Also ich habe wirklich so die Sachen zusammengenommen. Das zweite Buch, das ist Blut, Schweiß und Tränen, also keine Tränen, aber Blut und Schweiß, einfach weil das in der Zeit auch entstanden ist, als wo mein Leben, es war Pandemie, mein Vater war schwerst krank im Krankenhaus und ich habe nebenher das Buch geschrieben, weil das fertig werden musste. Und es ist einfach ein Buch, wenn man das vergleicht, wo auch hinten ein, wie sagt man das, Glossar drin ist, weil einfach so viel Quellenangaben drin sind. Das heißt, es ist kein Buch, was gechannelt ist in dem Sinne, wie einige Leute es vielleicht nennen würden, sondern ich habe mir genau überlegt, was ich sagen will. Dann habe ich reingefühlt und gleichzeitig gibt es auch in diesem Buch Anleitungen für Meditation. Es gibt ganz viel Impulse wieder, ne? Und dann gibt es auch so Rituale, Und die Rituale sind, was mir so gekommen ist, also was ich fließen lasse. Aber wenn ich darüber spreche, dass es seit dem so und so vielen Jahrhundert so und so ist, dann muss ich das belegen.
Also es ist auch hier ein Mix, es ist ein Cocktail, du kannst frei schreiben und du hast frei geschrieben, weil du tief in deinem Thema steckst und viele Jahre lang schon recherchiert hast darüber. Ja. Und dann gibt es aber auch Bereiche, wo du sagst, da kann ich mich hinsetzen. Zum einen auch, weil du da so zu Hause bist und weil du dich da auch gefühlsmäßig dann so reinfallen lassen kannst, dass du sagst, so, da setze ich mich jetzt hin und was da kommt, kommt da. Und das passt dann auch irgendwie.
Ja, also ich hätte diese Bücher auch schreiben können ohne, also ich hätte einfach losschreiben können. Nur ich glaube, das ist auch nochmal das, da sind wir wieder bei dem, was ist der größte, wie ist es am besten aufgebaut, um den größten Nutzen zu haben und auch um der Leserin in meinem Fall die beste Rahmenbedingung zu bieten. Und ich merke einfach, dass allein dadurch, dass viele Quellen drin sind, die Menschen dieses zweite Buch viel besser verdauen können. Weil diese Quellen ihnen so ein Gefühl geben von, das ist jetzt nicht nur meine persönliche Meinung, die Kaya sich irgendwie gebildet hat, sondern da gibt es Belege für. Das ist jetzt nicht irgendwas, was ich so fühle. Oder wo, das geht ja um Feminismus und Spiritualität. Das sind ja beides sehr, können ja sehr schwammige Themen sein, die sehr emotional beladen sind. Und deswegen war es mir total wichtig, jenseits von meiner Perspektive zu sagen, guck mal, und hier und hier und hier und hier ist das und das passiert und das ist belegbar. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht.
Was würdest du sagen, für wen ist dieses zweite Buch, das Spiritual Feminist, warum es Zeit ist für ein neues weibliches Selbstbild, Body Freedom und Sisterhood?
Für jede Frau, die das Gefühl hat, dass ihr im Feminismus als solches was fehlt und für jede Frau, die sagt, boah, ich bin kein Feministin.
Also für jede Frau?
Nö, die Frauen, die sagen, ich bin ja schon voll spirituelle Feministin, die brauchst du natürlich nicht mehr kaufen.
Findest du?
Ich weiß es nicht. Also im Prinzip, wenn ich so gucke, was ich für Rückmeldungen kriege, und das Interessante ist, zu dem Buch kriege ich sehr viel mehr Rückmeldungen. Also einmal die Woche kriege ich eine Nachricht zu dem zweiten Buch.
Immer noch, ne?
Immer
und das
noch.
Ist, wann ist es rausgekommen? Warte, ich habe es hier, lass mich reinschauen.
21?
2022, erste Auflage 2022, Anfang, genau. Wahrscheinlich Anfang 22. Ne? Ja. Wir haben jetzt
Anfang 22. Genau, und Anfang 21 ist dann das erste Buch rausgekommen.
Also nach 2 Jahren bekommst du immer noch jede Woche eine Rückmeldung.
Und genau das ist aber auch dieser Anspruch gewesen, weswegen ich gesagt habe, also was ich vorhin auch schon meinte, so, ich hätte das Buch auch einfach Free Flow schreiben können. Nur ich weiß eben auch, dass die Bücher, die mich begleiten, Bücher sind, die ein richtiges Fundament haben, wie dieses kleine Menarche-Menstruationsbuch, was so voll ist. Und ich wollte ein Buch schreiben, wo Frauen auch in 5 Jahren noch mal reingucken können. Wo du, wenn ein Thema hoch kannst, du sagst, boah, ich guck da mal. Wo du, wenn du in einer Diskussion bist, sagst, boah, ich guck mal in das Buch, da gibt's sicher irgendwas Cooles, was ich dann daraufhin erwidern kann. Also eben keine leicht verdauliche Kost, sondern es ist so ein bisschen, ne, es ist eben kein Toastbrot, sondern es ist das Vollwertbrot, wo man ein bisschen länger mit sitzt, um das nochmal so bildlich zu machen. Und das merke ich eben an der Rückmeldung, dass immer wieder Frauen mir schreiben, sagen, hat meine komplette Perspektive verändert. Ich habe das erste Mal verstanden, was mit mir los ist. Ich kann endlich mit meinem Mann jetzt reden, weil ich eine Basis habe und sagen kann, guck mal, das ist wirklich so. Job hat sich verändert. Also so wirklich so grundlegende Perspektivveränderung. Und das kriege ich ja einmal die Woche, wenn ich, also alle 2 Wochen, aber mindestens 2-3 Mal im Monat.
Also du hast es geschafft, etwas zu schreiben, das bleibt. Und das war dein Ziel.
Das war das Ziel, ja.
Das ist ein Stück weit auch ein Vermächtnis schon, ne?
Ja. Das ist es, ja. Also mehr als das erste Buch. Mhm. Ich glaube, das liegt unter anderem auch daran, weil ich dann schon mal wusste, wie man so ein Buch schreibt. Also einfach auch mehr Sicherheit hatte. Das ist auch nochmal so ein Prozess, auch da zu merken, wenn das erste Buch jetzt kein Bestseller wird oder man denkt, oh, da hätte ich noch Sachen anders machen können, dann ist es okay, weil wir lernen ja auch mit dazu. Bei dem zweiten Buch musste ich auch 150 Seiten streichen. Also ich habe noch mehr geschrieben, ja.
Ich gucke jetzt hier rein, also es hat 350 Seiten, ne?
Knapp. Da habe ich aber auch schon mehr rausgehandelt. Es sollten nur 250 werden und ich habe noch 150 Seiten gehabt, die ich hätte streichen. Also die Streiche rausstreichen musste, weil es einfach so ein Grundlagen, es ist so ein Grundlagenbuch. Da geht's auch, und das ist, glaube ich, auch der Unterschied beim Spiritual Feminist, das ist kein Buch, wo jemand danach sagt, oh, jetzt weiß ich ganz genau, das ist das, den Kurs will ich jetzt bei Kaya besuchen zum Beispiel, sondern das ist eher, was ich nämlich in meine Welt mit und wie ich meine Welt sehe, beziehungsweise wie ich unsere Welt sehe. Es ist eine grundsätzliche Perspektive auf die Welt als solches. Und das ist das, wo die Frauen dann sagen, das habe ich noch nie gehört, deswegen möchte ich bei dir bleiben. Mhm. Die haben dann nicht sofort was zu tun, also in meinem Fall mit den anderen Gebieten, was Ahnen und Jahreskreis angeht. Das ist überall eingewoben so ein bisschen. Das ist alles zwischen den Zeilen da. Aber es ist nicht so, dass ich sage, siehst du, das sind meine 5 Schritte. Und hier gibt es das Produkt, also dieses ganz fokussierte Expertenbuch. Sondern das ist wirklich sowas, so ein Grundsatzbuch. Was, glaube ich, auch leider noch in 10, 15 Jahren wahr sein wird, weil so schnell ändert sich die Welt, glaube ich, nicht.
Ich glaube, das ist auch ein Buch, da steckt doch dein ganzes Leben drin, oder?
Da steckt sehr viel.
Also drin. Ich bin ja ein ganzes, ja. Aber sehr, sehr viel aus dem, ja, ganzen Leben.
Ja, also so, das habe ich in beiden Büchern. Und es ist eher so, also das erste Buch ist wirklich so das, was ich tue, was ich als Produkt anbiete. Und das zweite ist, wie die Welt als solches ist, wie ich sie erlebt habe, wie ich sie sehe, wo ich meine Herausforderungen hatte, die Herausforderungen einer jeden Frau sind. Und dann in dem Buch zu erkennen, das, was Kaya dort teilt, das geht mir ja genauso. Oh krass, guck mal, das ist ja gar nichts Persönliches, sondern, und dann kommt so eine gesellschaftliche Perspektive rein. Also es ist wirklich eben kein Selbsthilfebuch, sondern es ist ein Sachbuch.
Ein Sachbuch, mit dem du die Gesellschaft ein bisschen durchrütteln möchtest, nicht ein bisschen, sondern ganz schön stark, um mal ehrlich zu sein. Und das macht es ja offensichtlich. Was würdest du sagen, was haben dir deine beiden Bücher, oder nicht was haben sie, sondern was bringen dir deine beiden Bücher für dein Business?
Das Interessante ist, seitdem ich die Bücher geschrieben habe, nehmen die Leute mich ernster. Und ich finde es immer wieder faszinierend zu merken, wenn du ein Buch rausbringst, dann glauben die Leute, dass du weißt, über was du redest. So, das finde ich immer noch faszinierend, dass wir da immer noch so, ne, wie so Herr Doktor, also wenn du einen Doktortitel hast, ne?
Aus Büchern wird seit Anbeginn, seitdem das erste Buch gedruckt wurde, wird aus Büchern gelernt. Das ist so, das ist auch ein Stück weit wahrscheinlich vererbt, ne? So dieses, ich meine, das ist ja dein Spezialgebiet, ja, auch, ne? Die Epigenetik.
Ja. Also das, ich glaube schon, dass da was Wahres dran ist. Weil natürlich, wenn wir dann zurückgucken, und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man ein Buch schreibt, sich da nochmal Zugang zum Buchdruck hatten nur ganz bestimmte Menschen. Das heißt, wir haben ganz bestimmte Meinungen, die weitergegeben wurden. Das ist natürlich ganz konträr zu dem, was im zweiten Buch drin ist. Nur auch da zu merken, dass dieses Hoheitsdenken von ich drucke jetzt ein Buch, dass das immer noch in uns drin ist. Ich finde das halt einfach faszinierend, weil ich mir denke, es ist Zeit, das alles auch ein bisschen aufzubrechen und ich aus indigenen Zusammenhängen, in denen ich ganz viel unterwegs war, wieder mich erinnert habe, wie wichtig die orale Weitergabe von Dingen ist und wie viel darin steckt, weil das geschriebene Wort, nur weil es da gedruckt ist, hatte erstmal eigentlich kein Wahrheitsgehalt. Es ist so ein bisschen wie mit Internet, ne? Wissen und Information. Aber das ist das, was ich gemerkt habe sofort. Es hat mir eröffnet, dass zum Beispiel wenn ich jetzt daran denke, zum Beispiel ein Partner, mit dem ich viel Workshops mache, ist eine Buchhandlung, Frage, hier in Hamburg, die einfach auch richtig viele Events machen und die sagen, wir können das nur mit verlegten Autoren machen, weil wir im Kern eine Buchhandlung sind. So, also es hat mir Bereiche eröffnet, Kontakte auch zu anderen Buchhandlungen, die auch Events machen, die gesagt haben, wir brauchen das als Basis. Also das ist zum Beispiel was. Ich merke immer wieder, dass wenn ich Menschen kennenlerne und denen erzähle, was ich mache, dann sagen die, weil ich weiß, dass für viele noch nicht so ganz greifbar ist, ne? Intergenerationales Trauma, Epigenetik und dann noch so ein bisschen was mit Ahnen, wie funktioniert das? Und wenn ich sage, ja, und ich bin zweifach verlegte Autorin, dann hören die Leute mir zu. Und das ist natürlich was, wenn du Business denkst, da macht es einen Unterschied. Und wenn ich jetzt Business als meine Kunden denke, weil das ja zwei verschiedene Ebenen sind, einmal die Ebene die Menschen, die als Multiplikatoren für mich gelten, wo dann Workshops oder ich werde zu Konferenzen eingeladen oder ich kann als Speaker irgendwo hin, weil ich dieses Buch geschrieben habe oder weil ich irgendein Buch schon mal geschrieben habe. Und auf der anderen Ebene ist es natürlich so, dass zum Beispiel über das zweite Buch Spiritual Feminist, dadurch, dass ich diese Rückmeldung kriege, habe ich jedes Mal die Möglichkeit, direkt eine Kundin zu gewinnen, die ich sonst nie getroffen hätte, die mich nie getroffen hätte, wo ich sagen kann, das freut mich total, hast du schon mal. So, also ich habe jetzt, ne, da kann man so ein kleines Produkt dann zu entwickeln und dann kann ich die direkt mit ins Universum nehmen.
Mhm. Also ich nehme zwei Sachen mit aus dem, was du gesagt hast, und das finde ich ganz, ganz wertvoll. Einmal den Appell, dass nicht jeder, der geschrieben hat, automatisch der bessere Experte ist als jemand, der kein Buch geschrieben hat. So mal für dem, dafür, wie wir selbst damit umgehen, so aus wirklich Konsumenten. Und ich schaue mir unterschiedliche Coaches oder Mentorinnen an. Und zum anderen aber, dass ein Buch wirklich, so wie ich das ja auch immer wieder rausgebe und nie müde werde, es zu sagen, wirklich ein enormer Booster für das Business sein kann und wirklich Welten aufmachen kann, zu denen man vorher keinen Zugang hatte. Und es gibt eine Glaubwürdigkeit einfach, die schon im Format Buch steckt.
Ja, total. Und was mir da kommt, ist, also dieses Thema Expertenbuch, mir fällt es total leicht zu schreiben. Also ich könnte mich hinsetzen und jedes Jahr ein Buch schreiben. Und es wäre ein gehaltvolles Buch und es wäre ein gutes Buch. Also falls irgendjemand das hört und denkt, da ist ein Verlag, der möchte nochmal mit mir ein Buch schreiben. So, das ist so, ich kann das, es fällt mir leicht. Also deswegen, ich kann auch reisen und Bücher schreiben, weil ich gut mit Worten bin. Das macht mich aber nicht zum guten Coach. Das macht mich nicht zur guten Ahnenheilerin. Das macht mich nicht zur Expertin in meinem Bereich. Das ist genau das Gleiche wie, es gibt Menschen, die sind richtig gut in Instagram und haben da so 50.000 Follower. Das macht sie nicht zum guten Coach. Das macht sie nicht zum guten sonst was. Und das ist für all diejenigen, die vielleicht jetzt auf der anderen Seite nochmal zuhören, zu merken, es darf nicht das Kriterium sein, warum ich jemand auswähle. Und gleichzeitig ist es in unserer Gesellschaft einfach immer noch dieser Stempel, wo Leute sagen, boah, die kann das aufschreiben, dann muss sie das ja wissen. Weil wir immer noch diesen akademischen Zusammenhang denken, diesen akademischen Zusammenhang sehen. Ne? Da kann jemand schreiben und dann sind wir genau da wieder, wo du vorhin auch darauf hingewiesen hast, weil Schreiben nur für bestimmte Leute gültig war. Und das ist wirklich was epigenetisch weitergegeben wurde. Oder hat jemand ein Buch geschrieben?
Ja, das ist hochinteressant. Ne? Und trotzdem ist es so schön, oder gleichzeitig ist es so schön, dass wenn ich Lust habe zu schreiben und mir das auch leicht fällt, ich sagen kann, ja, dann ist das ein Instrument, das hole ich mir einfach mit rein. Also ich meine, dass wir, die wir Bücher schreiben, auch bitte in unserem Fach ein Wissen haben. Ich setze das einfach mal voraus, dass es so ist, bei allen, die hier auch zuhören, dass wir uns das dann auch zutrauen dürfen, weil es gibt ja ganz, ganz viele, auch gerade Frauen, bei denen ist das andersrum, die zweifeln so sehr an sich, ja, und die sind dann so sehr immer am Tiefstapeln und naja, weiß ich überhaupt genug, kann ich überhaupt genug, kann ich gut genug schreiben, und aus meiner Erfahrung ist es so, dass in vielen, vielen Fällen gerade diese Frauen so viel mehr drauf haben und das so gut formulieren können und das so gut zu Papier bringen können, dass es schon fast fahrlässig ist, wenn sie das nicht tun.
Dazu sei gesagt, wenn du an dir zweifelst, ob du ein Buch schreiben kannst, dann geh bitte in die Buchhandlung und guck mal nach Büchern von Männern, so Selbsthilfebücher oder Sachbücher. Und das meine ich nicht alle Männer, aber die, im Englischen sagt man so schön Audacity, diese Selbstverständlichkeit, mit der Männer, mittelmäßig qualifizierte Männer, mittelmäßig gute Bücher schreiben und die rausbringen, weil sie diese Confidence haben, also dieses Selbstvertrauen haben. Während wir Frauen haben, die Kompetenz haben und aber denen das Selbstvertrauen fehlt, und deren Wissen bräuchten wir. Wenn da eine Frau jetzt sitzt, die daran zweifelt, ob sie das kann, ist dieser Zweifel die Einladung, es zu tun, weil wir dürfen mittelmäßig qualifizierten, wirklich Männern als hochqualifizierte Frauen nicht mehr das Feld überlassen. Und das sage ich aus meiner Perspektive heraus, weil dann wird die Welt sich eben nicht ändern. Wenn wir nicht mehr qualifizierte weibliche Perspektiven auch im Buchhandel haben oder auf Online-Buchplattformen oder in Printform oder wie auch immer es sein mag, zu merken, dann sind wir keine guten Ahnen, weil wir die Welt nicht verändern und wir hätten sie verändern können. Stell dir mal vor, deine Enkeltochter oder sonst irgendjemand fragt irgendwann, sag mal, warum hast du das Buch eigentlich nicht geschrieben? Und du sagst, ich habe gedacht, ich kann das nicht. Aber dieses Buch hätte Leute inspirieren können, die Welt zu verändern. Das heißt, jede Frau, die zweifelt, mach es, tu es. Es gibt keinen Grund, es gibt wirklich keinen Grund, das nicht zu tun. Und wir dürfen einfach das Feld nicht mehr denjenigen überlassen, die lauter sind, sondern wir müssen Felder schaffen für diejenigen, die exzellent und gut sind in dem, was sie tun.
Liebe Kaya, ich danke dir für diesen Appell. Ich danke, danke, danke dir für dieses Gespräch und frage dich abschließend noch, dürfen wir, oder nicht dürfen wir, wann dürfen wir ein drittes Buch von dir erwarten?
Bald.
Und worum könnte es gehen? Kannst du
irgendwas bald, verraten? Also ich sitze gerade, das ist das erste Mal, dass ich darüber rede, ich sitze schon länger mit dem Buch. Ich kriege immer wieder die Fragen nach einem bestimmten Buch zum bestimmten Thema. Und ich habe das Gefühl, das ist so in dieser Dreifaltigkeit, also das ist so ein bisschen mein, wie im Englischen sagt man schon, Body of Work, also dieses die Arbeit in der Gesamtheit, Richtung wahrscheinlich zyklisches Leben. Ich will es aber noch gar nicht so genau eingrenzen, weil ich ganz am Anfang des Prozesses bin. Und auch da nochmal der Grund, warum ich jetzt erstmal nichts geschrieben habe, ist nicht, weil es nicht möglich war, sondern weil, und das ist auch was ich jedem noch mitgeben möchte, wenn dein Leben gerade zu voll ist. Und also bei mir war es einfach so, nach dem zweiten Buch, mein Vater war krank, mein Vater ist dann verstorben, dann musste ich mich um meine Mutter kümmern. Ich hätte das nächste Buch pushen können. Nur ich weiß auch, dass ich das beste Buch schreiben möchte, was ich schreiben kann. Und deswegen ist es okay, diese Pause gemacht zu haben. Jetzt ist die Kapazität wieder da. Ich hoffe, dass in den nächsten Monaten ich einen wunderbaren Partner oder Partnerverlag finden werde. Und das nächste Jahr im Frühjahr das nächste Buch draußen ist. So, jetzt habe ich es öffentlich gemacht. So, das ist der Plan.
Vielen Dank, dass du es uns verraten hast. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich bin ein großer Fan ja von dir, du weißt das. Mhm. Ich danke dir, dass du hier warst. Wir sitzen hier ganz gemütlich in Hamburg zusammen und du düst ja dann demnächst wieder in deine Wahlheimat Lissabon.
Ja.
Ja. Und doch eine Frage habe ich zum Abschluss noch. Wie dürfen wir uns vorstellen, du hast vorhin schon so ein bisschen erzählt, du kannst überall schreiben, du schreibst auch auf Reisen, du bist auch jemand, der sehr viel mit Ritualen macht und so weiter. Hast du beim Schreiben, also wie dürfen wir uns vorstellen, die Frage wollte ich gerade formulieren, wenn Kaya am Buch schreibt, hast du bestimmte Rituale, machst du irgendwas vorher, wie sieht das aus?
Also was ich als Tipp mitgeben kann, und bei mir wechselt es immer wieder, deswegen will ich nicht sagen, es ist so, aber was mir geholfen hat, ist, wenn ich unterwegs bin, ich habe eine Buch-Playlist. Das heißt, mein Gehirn weiß, jetzt geht's ans Schreiben. So, und die mache ich auch im Café oder so, die mache ich rein. Mir selber, ich weiß, was für mich gut ist, und das ist was jeder für sich rausfinden muss. Bin ich jemand, der sozusagen in mir meine Inspiration findet, dann ist das Schreiben in einem stillen Raum richtig. Ich bin jemand, ich habe so Teile in mir, die verbinden sich wirklich buchstäblich, wenn ich von anderen Menschen umgeben bin, mit denen ich nicht reden muss. So, und dann merke ich kann über deren Energien sozusagen in mir so einen Prozess in Gang setzen. Das kann ich logisch auch gar nicht erklären. Also weiß ich, dass bestimmte Zeiten wirklich Kaffeezeiten sind oder Reisezeiten, weil ich dann mit meiner Playlist voll in den Flow komme. Und ich glaube, das sind diese Basisdinge herauszufinden. A, wie funktioniere ich? Um die richtige Umgebung zu finden. Also ich kann auch im Stillen schreiben und nur irgendwann brauche ich wieder diesen Flow. Und das andere ist, was mir immer geholfen hat, also bei dem Unterwegssein war es die Playlist. Und ansonsten, wenn ich zu Hause in so eine Phase gehe, ist es gibt diese eine Kerze, es gibt dieses eine Ding. Gib deinem Gehirn diesen Marker, der nur ein Schreibmarker ist. Das ist wie mit allem anderen. Und dann geht dieser Raum aus. Das ist das, was ich meine, diese Struktur im Außen. Und dann können wir in den Flow gehen. Und das weiß ich von vielen anderen, dass sie das auch haben.
Ja, das kenne ich auch. Das richtige Schreibsetting, so nenne ich das immer, das sich wirklich zu schaffen, herauszufinden, wie man das selber am besten kann. Und ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Ich arbeite zum Beispiel total gern, wenn ich im Ausland irgendwo bin und im Café sitze, in einem Land, in dem ich die Sprache nicht verstehe. Aber dieses Gewusel ringsherum, diese Bewegung, diese Stimmen auch tatsächlich, finde ich großartig. Und ich mega inspiriert. Kriege direkt Gänsehaut, hätte ich direkt Lust, loszuschreiben. So,
wann kommt jetzt dein nächstes Buch? Nee, aber und ich glaube, es ist aber so wichtig, dass, und das ist, glaube ich, wirklich was nicht zu unterschätzen ist, dass wir ganz ehrlich mit uns sind. Nicht, oh, das ist so cool, wie die das macht, oder ich habe immer diese Idee auch, wie diese Schriftsteller da sitzen und übers Wasser gucken, in ihren einsamen Häusern irgendwo auf dem Land. Und das passt total für Leute, die Romane schreiben ganz oft, weil die in andere Welten gehen. Wir reden hier über Sachbücher. Auch das nochmal anzuerkennen, ist eine komplett andere Geschichte, ist wesentlich geerdeter, wesentlich strukturierter. auf eine ganz andere Art und Weise. Und da so knallhart ehrlich mit sich selber zu sein, wirklich radikal, und dann zu merken, das ist es, so bin ich. Und ohne Rücksicht auf Verluste schaffe ich mir diese Umgebung.
Genau, und sich das dann zu nehmen. Ja. So, liebe Kaya, und damit beenden wir das für heute. Ich danke dir nochmal sehr, sehr herzlich für dieses wie immer sehr inspirierende Gespräch.
Ich danke dir.
Und ja, bin gespannt auf alles, was dann noch kommt.
Jetzt muss ja was kommen.
Ja.
Wow, was für ein intensives, gehaltvolles Gespräch war das bitte mit Kaya Andrea Otto, der Generationenbefreierin und Mentorin für Frauen, wie sie sich selbst bezeichnet. Alle wichtigen Links und Informationen zu Kaya und ihren tollen Werken findest du wie immer in den Shownotes. Und falls dich das heutige Gespräch nicht nur ein bisschen inspiriert hat, sondern du jetzt mehr darüber erfahren möchtest, wie du mit unserer Begleitung zu deinem eigenen Expertenbuch kommen kannst, dann schau doch mal auf unserer Website vorbei, expertenbuch-akademie.de. Wir bieten regelmäßig Workshops an und Buchstrategiegespräche und freuen uns schon auf den Austausch mit dir. Herzlichen Dank, dass du bis zum Ende dabei warst. Und wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann wäre es wunderbar, wenn du diesen Podcast abonnieren, weiterempfehlen und uns vielleicht sogar eine positive Bewertung auf Spotify oder iTunes hinterlassen könntest. Deine Unterstützung bedeutet uns wirklich sehr viel und hilft auch immer dabei, noch mehr Menschen zu erreichen, die ihre Geschichte per Buch in die Welt tragen möchten. Danke von Herzen fürs Zuhören, alles Liebe und bis zur nächsten Episode von Sichtbar mit Expertenbuch, in der wir wieder in die Welt der Bücher und die Geschichten der Menschen dahinter eintauchen werden.